Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Autorin und Regisseurin Helgard Haug, die erzählt in ihrem ersten Roman von einem doppelten Verschwinden. Das eine Verschwinden ist das ihres Vaters durch seine Demenzerkrankung und das andere das Verschwinden eines ganzen Flugzeuges mit 239 Menschen an Bord. All right, good night heißt dieser Roman und jetzt bin ich mit Helgard Haug verbunden. Seien Sie willkommen hier in der Lesart. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Das ist Ihr erster Roman, aber es ist nicht Ihre erste Auseinandersetzung mit diesem Stoff, den ich da so ganz knapp gerade beschrieben habe. Sie haben unter diesem gleichen Titel, All Right, Good Night, schon ein Theaterstück herausgebracht mit Ihrer Theatergruppe Rimini Protokoll. Eine Hörspielfassung gab es auch schon. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich diesen Roman lesen konnte. Aber ich will trotzdem fragen, wie kam es denn, dass Sie jetzt nach der Theaterfassung, nach der Hörspielfassung auch noch einen Roman mit diesem Stoff schreiben wollten?
Ja, es liegt vielleicht vor allem daran, dass schon die Theaterfassung für mich Neuland war. Also ich habe zum ersten Mal wirklich den Text sozusagen selber geschrieben, ohne dass ich den erarbeitet habe mit Protagonisten, die ich ausgesucht habe. Das ist der normale Vorgang, dass ich mir praktisch für meine Stücke Leute suche, Menschen suche, mit deren Mitwirken ich eigentlich Texte erstelle. Die gehen schon immer auch durch meine oder unsere Feder, aber sie haben ja ein Gegenüber, mit dem ich das die ganze Zeit abkläre, ob das so okay
die,
ist, das
die sozusagen. Die Experten des Alltags, genau. Für die ist ja Ihre Gruppe Rimini-Protokoll bekannt geworden, für die Zusammenarbeit mit solchen Experten, ne?
Genau, das ist praktisch das dokumentarische Arbeiten. Und da ist natürlich dieser Dialog total wichtig und der fiel jetzt hier weg. Also ich habe gleichwohl recherchiert und ich habe auch mit Betroffenen gesprochen. Aber ich habe mich dann entschieden, zum ersten Mal eigentlich sowas wie ein Ich zu sagen, also über mich selber dieses Stück zu erzählen. Und so rum war das auch bei der Inszenierung schon ganz anders. Der Text wurde projiziert, der wurde eben nicht gesprochen und der wurde so kollektiv gelesen im Zuschauerraum von den Zuschauern. Und deshalb lag es vielleicht nahe, also zu sagen, geht das auch zwischen zwei, also passt das zwischen zwei Buchdeckel auch? Und kann man eigentlich nicht dadurch nochmal ganz andere Menschen erreichen, was ich gerne wollte.
Jetzt stellen Sie da ja diese überraschende Verbindung her zwischen der Krankheitsgeschichte Ihres Vaters, seiner Demenzgeschichte und diesem ja wohl größten Rätsel der zivilen Luftfahrt, dem Verschwinden eines so großen Flugzeuges, 239 Menschen an Bord. Das war der Flug MH370 von Malaysia Airlines im März 2014. Ist dieses Flug wahrscheinlich in den Indischen Ozean gestürzt? Jetzt ist natürlich die auf der Hand liegende Verbindung das Verschwinden. Aber was ist unter der Hand für Sie? Was sind da für Sie die Verbindungen dieser beiden Stoffe, dieser beiden Geschichten?
Es geht mir vor allem um die Perspektive der Angehörigen, also um den Umgang mit Verschwinden. Ich glaube, man kann die beiden Fälle nicht gleichsetzen, das versuche ich auch nicht. Aber sie gewinnen dadurch, dass sie in so einer Wechselwirkung stehen. Das geht ja manchmal wirklich von Absatz zu Absatz, dass man von einer sehr persönlichen Nahsicht, auch einer emotionalen Begleitung eines Prozesses auf auch was ganz Technisches kommt. Also für mich war es tatsächlich persönlich ein großes Rätsel, auch als es passiert ist. Und ich habe mit Spannung eigentlich viele Jahre verfolgt, immer wieder auch die verschiedenen Theorien und Verschwörungstheorien verfolgt, wie sowas eigentlich ungeklärt bleiben kann. Und das ist eigentlich, hat mich interessiert. Also wie gehen Menschen mit ungeklärten Situationen um? Und so rum, finde ich, ist die Demenz eben auch ein großes Rätsel, weil man das mit einem Menschen zu tun hat, der einem sehr vertraut ist. In dem Fall war das mein Vater, sich aber verändert und wirklich eine Wesensänderung durchmacht, an die man sich eigentlich immer wieder neu gewöhnen muss und neue Spielregeln erfinden muss.
Ich habe auch so vor mich hin spekuliert beim Lesen die Frage, ob vielleicht dieses Ereignis oder diese Folge von Ereignissen, die Ihnen ja unglaublich nahe gegangen sein muss, eben dieses Verändern Ihres Vaters, sein Verschwinden seines Geistes, ob das für Sie überhaupt erst erzählbar geworden ist, dadurch, dass Sie diesen, wie Sie gerade gesagt haben, ja manchmal aus der technischen Vorgang dieses Fluges und dieses Verschwinden dieses Flugzeuges sozusagen dazwischen geschaltet haben. War so etwas in dieser Richtung?
Auf jeden Fall, das ist wirklich so. Also ich hätte, glaube ich, nicht geschafft oder ich hätte es mich auch nicht getraut, zu sagen, ich schreibe jetzt so einfach nur, sage ich mal in Anführungszeichen, ein persönliches Buch, also wo es so stark um den einen Menschen geht, auch wenn man das natürlich allgemein setzen kann und es ganz, ganz viele vergleichbare Verläufe oder Erlebnisse natürlich gibt von vielen Betroffenen. Aber ich glaube, genau das ist es, dass mir das geholfen hat, dass ich eben normalerweise auch meine Themen über eine Bande spiele und mir eben andere Menschen suche, über die ich das erzähle oder die das Thema aufgreifen. Und hier war es eben eine ganz, ganz tiefe Recherche und auch Gespräche mit Angehörigen. Aber es hat mir geholfen, das immer wieder weg von mir auch zu ziehen, eigentlich das Thema. Und beim Schreiben so einen praktischen Rhythmus zu finden, der immer wieder auch weg von dem eigenen Erleben geht.
Ihr Vater war Pfarrer und er hatte sich auf sein eigenes Alter vorbereitet und er hatte sich auch auf mögliche Erkrankungen vorbereitet. Mhm. Vielleicht können Sie uns davon ein bisschen erzählen, wie er das gemacht hat, wie er ja auch schon über Demenz nachgedacht hat, als er noch gesund war.
Also ja, er war da irgendwie sehr, sehr nüchtern in der Betrachtung auch oder sehr realistisch, dass ihn das auch betreffen kann. Also die Zahlen sind ja sehr eindeutig und je älter unsere Gesellschaft wird, umso mehr Demenzfälle wird es natürlich geben. Und er hat das sehr klaren Auges gesehen und hat ein Haus konzipiert, in dem er eben nicht nur jetzt erkrankte Menschen unterbringt, sondern erstmal Menschen, die ihren Lebensabend nochmal anders miteinander auch solidarisch gestalten wollen, so eine Art Alten-WG, aber mit vielen einzelnen Apartments. Und Teil dieses Komplexes, dieses Hauses, ist eine Demenz-WG, wo 10 dementiell erkrankte Menschen zusammenleben. Ja, und dort eben nicht rausgerissen werden, sondern mit der größtmöglichen Würde in dieser Veränderung leben können. Und über viele Umwege muss man leider auch sagen, weil Demenz ist schon auch eine wirklich brutal aggressive Form, wo man sich eben, also in dem Fall mein Vater, sich auch gar nicht mehr an diesen Wunsch erinnern konnte, dort selbst einzuziehen, als er dann betroffen war. Und letztendlich über viele Umwege haben wir es dann doch geschafft, dass er selber dort auch die letzten Jahre verbringen konnte.
Mir ist eine Stelle in Ihrem Roman ganz besonders nahe gegangen. Da zitieren Sie aus der letzten E-Mail Ihres Vaters. Und diese Mail Ihres Vaters endet dann mit den Worten: Bitte haltet Kontakt zu mir, versucht zu verstehen und wo nötig zu verzeihen, was ich tue. Gab es denn Vorfälle, bei denen Sie sich bemühen mussten, Ihrem kranken Vater zu verzeihen?
Ja, also verzeihen, weiß ich gar nicht, ob ich verzeihen musste. Ich musste die ganze Zeit verstehen, glaube ich. Und da ist man natürlich auch in den Situationen selber oft total überfordert. Also weil ich glaube, man immer noch, also ich habe das sehr lange und das ganze Umfeld natürlich denkt, dass das, was er sagt und tut, auch noch irgendwie rational ist und irgendwie noch abgesichert ist über den Intellekt und Verstand. Und das ist eben nicht mehr. Und ich glaube, da ist man selber so stark in der Suchbewegung, dass man manchmal da auch nicht die nötige Distanz hat und dann irgendwie es ganz viel Missverständnisse gibt und man denkt, wieso macht er denn jetzt das? Und immer noch denkt, das ist praktisch, ist gesteuert und ist es aber schon lange nicht mehr. Und dieses ganze Spiel auch, also sowas auch aufrechtzuerhalten, solange auch noch so eine Scheinsouveränität eigentlich zu haben, das ist ja auch Teil eigentlich dieses, des Prozesses, oder den habe ich auch versucht festzuhalten, wo wir immer wieder uns eigentlich auch selber verirrt haben und nicht begriffen haben, wie weit eigentlich die Demenz auch schon fortgeschritten ist.
Sie haben mir gerade gesagt, dass für Ihren Vater ganz wichtig war, auch als kranker Mensch seine Würde zu behalten. Jetzt ist das ja auch eine Frage für Ihr Erzählen von seiner Krankheit, weil es gibt natürlich auch peinliche Momente und beschämende Momente, weil es ja viel mit Kontrollverlust zu tun hat, diese Erkrankung. Es gibt auch komische Momente durchaus. Wie haben Sie das für Ihr Erzählen dann entschieden, auch im Erzählen die Würde Ihres Vaters zu erhalten?
Ja, fand ich auch eine Herausforderung. Also Ja, wo lässt man das zu, dass etwas auch mal, wie Sie sagen, peinlich ist? Oder man natürlich allein, dass ich über meinen Vater schreibe, ohne dass er eigentlich davon weiß und einwilligen kann, ist ja sozusagen ein schwieriger Akt, finde ich. Aber ja, es war ein Ausloten. Also wo erspart man sich das auch nicht, aber wo ja, lässt man auch, also lässt man auch davon. Und es waren schon auch sehr viele Dialoge, die ich geführt habe, also mit meinen Geschwistern, mit dem Umfeld, mit der Lektorin rauszukriegen, wo ist es da eine Grenzüberschreitung, wo lässt man es besser und wo ist es auch gut zu sagen, das ist auch ein Teil dieser Krankheit und die kann man jetzt auch nicht nachträglich irgendwie hochpolieren.
Das andere große Verschwinden in Ihrem Buch, eben dieses Fluges MH370, 239 Menschen, das ist ja bis heute nicht aufgeklärt, obwohl es endlose Theorien gibt. Und Sie erwähnen mal, dass 70 Bücher über diesen Fall geschrieben wurden bisher. Jetzt Ihre Auseinandersetzung. Sie schreiben dann auch über einzelne Angehörige dieser Verschwundenen, wie Sie umgegangen sind mit diesem eben bis heute viele Jahre danach unklaren Verschwinden. Hat Ihnen das geholfen, sich mit diesen anderen Auseinandersetzungen mit so unklarem Verschwinden, sich damit zu beschäftigen?
Ja, also wo schaffe ich Fakten? Ist ja schon so eine Frage, wo lasse ich das zu? Wo gestehe ich mir ein, dass ein Mensch auch verloren bleibt? In beiden Fällen sind das ja wirklich Antidramaturgien. Also wir wissen von beiden eigentlich, wie das ausgehen wird. Und dennoch gibt es natürlich auch bei mir selber, und ich finde das auch faszinierend, dass es so Rituale gibt, dass es Rituale des Erhaltens gibt, dass Menschen, ja, also ich frage mich das immer, ne, nimmt man das dann irgendwie irgendwann wahr und dekoriert ein Zimmer um oder räumt es um oder sagt man immer, nein, nein, ich lasse hier alles, wie es gewesen ist, um ja auch nach außen diese Hoffnung nicht zu verschütten. Das hat mich interessiert und da gibt es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Manöver und ich habe das Gefühl, irgendwie sind da sehr ungewohnt oder ungeübt drin, auf jeden Fall diese Ungeklärtheit zuzulassen. Also es ist entweder sind das Menschen, die halt ganz, ganz festhalten an der Hoffnung und nichts verändern oder es sind Menschen, die sehr radikal sagen, nein, ich räume eben mein ganzes Haus um oder ich räume hier alles raus, ich schmeiß alles weg, weil ich abschließen möchte. Und dieser Zwischenzustand ist eigentlich der interessanteste. Der fällt uns, glaube ich, allen sehr, sehr schwer. Und da also finde ich eine gute Übung, erstmal zu sagen, es muss nicht nur entweder oder sein.
Auch darum geht es in dem Roman All Right, Good Night von Helgard Haug. Der Roman ist im Rowohlt Verlag erschienen. Frau Haug, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke.